Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Endlich wieder Bundesliga und nicht nur das, auch wir von Anpfiff 15:30 sind jetzt wieder nach jedem Bundesligaspieltag für euch zu hören. Eine neue Saison mit altbekannten Stimmen. Grüß dich, Fabi oder Sören.
Hallo zusammen.
Wunderschönen guten Abend. War das ein oder, Fabi oder Sören, oder ein und?
Ja, ich musste noch mal kurz mitbekommen. Nach letzter Woche sind wir ja mehr oder weniger kurzfristig hängen gelassen worden. Da hat der Sören uns ja die lange Folge aufs Auge gedrückt. Dementsprechend musste ich mal gucken, ob Sören noch zugeschaltet ist, Fabi. Aber heute also, in voller Stärke mit drei Leuten am Start.
Volle, wie sagt man da?
Volle Kapelle.
Volle Kapelle aus spätsommerlichen, wir sind ja spätsommerlichen Düsseldorf, auch heute Morgen war es richtig kalt, ne? 10 Grad nur. Ja. Da war das erste Zeichen, dass der Sommer langsam vorbei ist, ne?
Da machst du ja drei Kreuze, ne?
Ja, und man merkt dann, dass es wieder losgeht. Letzte Woche war es der Doppelpass, dann kam irgendwann mal hier Reif ist live, kam auch wieder online. Jetzt, wenn man laufen geht, hat man wieder jede Menge Podcasts, die man hören kann. Kann, um es mal vorwegnehmen, darf ich auch mal machen, Werbung für einen anderen Podcast. Hört euch mal den Phrasenmäher an mit Sandro Wagner. Auch Teil 1 jetzt online, super Typ. Aber werden wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen wahrscheinlich, oder?
Mit Sicherheit, da gibt es ja allen Grund drüber zu sprechen. Aber den ersten Teil habe ich mir letzte Woche, glaube ich, kam mir raus, habe ich mir auch schon angehört. Davor die Folge
war ganz gut, ne?
Ja, war sehr gut. Davor die Woche mit FC-Trainer Kwasniok waren auch sehr unterhaltsam.
War übrigens auch... Also wir müssen ja nicht alles vorwegnehmen, aber das war auch so ein Ding, ich weiß nicht, wie es euch ging. Also ich musste da schon gestern zweimal hinschauen, um das erste Mal, glaube ich, bewusst in allen Profiligen überhaupt einen Trainer zu sehen, der im Vereinstrikot an der Seitenlinie stand. Ist euch das auch aufgefallen?
Ja, ich muss auch erstmal im Fanshop gucken beim FC, ob das irgendwie so ein neues Modell ist oder sowas, irgendwie T-Shirt-mäßig. Nee, aber es war wirklich das Trikot, ne?
Ja. Mhm. Habe ich noch nie vorher bei irgendeinem Trainer gesehen.
Nee, hatten sie, glaube ich, heute auch geschrieben, dass das wohl Premiere war und bisher noch nicht gab. Ja, aber hat er sich auf jeden Fall sofort ein paar Sympathiepunkte mit geangelt.
Ja, das siehst du mal mit so leichten Dingen, wie man dann hier auf seine Seite ziehen kann. Also ich glaube, da ist auch schon ein bisschen Show mit dabei, wobei man ja sagen muss, dass er ja eigentlich auch sehr, sehr authentisch ist. Ne?
Definitiv.
Also, definitiv. Wird wohl hoffentlich nicht mit voller... Wie sagt man da, Absicht? Heute fehlen mir die Worte zum Anfang ein bisschen. Das ist ein gutes Zeichen, Sören, dann ist deine Sprechzeit mehr.
Andererseits kann man sagen, es ist, glaube ich, ein schlechtes Zeichen, weil Sören, Fabi hat ja gleich wahrscheinlich einiges zu erzählen, weil wir starten ja gleich mit dem Bundesliga-Auftakt zwischen den Bayern und RB Leipzig. Wie waren denn deine Erwartungen, Sören, so fürs Auftaktspiel am Freitag?
Fürs Auftaktspiel, also ich hatte im Vorfeld auch schon das Gefühl, dass es eine relativ klare Kiste werden wird. Ich habe die Leipziger auch über den Sommer intensiv verfolgt, gerade was so die Kaderplanung betraf, wie das Bild nach außen war. Und von daher klar in der Höhe 6-0 ist relativ deutlich, nicht gut für die Bundesliga, weil ich glaube schon, dass auch viele aus dem Ausland auf dieses Spiel geblickt haben. Für die Bayern super Start, in der Höhe absolut verdient. Fabi wird gleich sicherlich ins Detail gehen. Und danach werden wir nochmal über Leipzig separat sprechen müssen, weil ich glaube, die geben aktuell ja überhaupt kein gutes Bild ab.
Ich habe mich auch, du hast es schon angesprochen, so ein bisschen blenden lassen, ehrlich gesagt, von den ganzen Transfers. Und man liest ja viel und stellt dann auch sein Kicker-Manager-Spiel zusammen. Und die ein oder andere Leipziger habe ich dann auch mit reingenommen. Man gambelt da ja immer so ein bisschen, wer könnte einschlagen, wer nicht, wer ist günstig. Und am Ende muss man echt sagen, beängstigend. In 2-3 Wochen werden wir das mit Sicherheit genauer einordnen können. Aber ich glaube, die Leistung, die Bayern gestern am Freitag gezeigt haben, könnte schon die Leistung sein, die uns da eigentlich über die komplette Saison erwarten wird, Fabi.
Ich glaube, ich halte da ehrlicherweise ein bisschen dagegen. Also zum einen muss man natürlich auch sagen, ich glaube, das Ergebnis spricht Bände. Ich glaube, es hat auch eindrucksvoll so ein Stück weit die Machtverhältnisse, Kraftverhältnisse letztendlich in der Bundesliga schon auch ein Stück weit zementiert. Was vielleicht ein Stück weit hervorzuheben ist bei den Bayern, das waren die meisten Tore waren ja wirklich auch noch wirklich richtig, richtig gut herausgespielt. Da sieht man dann schon, welche Qualität auf dem Platz steht. Jetzt zu deinem Punkt, warum ich da wahrscheinlich meine Zweifel habe, ist, weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass die erste Elf, ja, mit der kannst du überall in Europa antreten. Es ist nur leider Gottes so, dass du auf drei Hochzeiten tanzt und so eine Saison wahnsinnig lang ist. Wenn man dann auf die Bank geguckt hat, da wurde es mir ehrlicherweise Angst und Bange. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, auf der einen Seite ist man ein bisschen zwiegespalten, weil man natürlich die Situation geschaffen hat, wirklich für Talente ja auch Möglichkeiten zu geben, Minuten zu sammeln, was unglaublich ist. Freut man sich, glaube ich, auch immer, auch als, sagen wir mal, neutraler Fan, wenn man hier Jungs bei den Clubs ausgebildet, dann eben auch auf so einer Plattform spielen sieht. Wenn man aber dann ganz ehrlich ist, wenn es dann mal über die Bundesliga hinausgeht, dann wird das eben ab einem Champions League Achtelfinale, Viertelfinale eben auch nicht mehr ausreichen. Das heißt, ganz kurzum, es ist auf spitz auf Knopf beim FC Bayern. Es darf nicht viel schief gehen. Ansonsten wirst du in einer gewissen Hinsicht ein Stück weit Qualität einbüßen in der ersten Elf und dann wird es auf internationalem Niveau spätestens schwierig. Und dann kommt eben auch noch dazu, was dann für mich eben auch dieses Wochenende ein Stück weit dann doch nicht rosa-rot zu Ende gehen lässt, zumindest aus Bayern-Sicht, ist dann eben auch die Tatsache, dass man sich rund um die Transfers einfach super schlecht verkauft.
Okay.
Und ich auch jetzt nicht die Erwartung habe tatsächlich, dass es diese Woche beziehungsweise bis einschließlich, glaube ich, Montag, dann muss alles unter Dach und Fach sein, wirklich den Transfer gibt, der dir in einer gewissen Hinsicht auch in der Breite gut zu Gesicht steht und qualitativ das Niveau mitbringt, glaube ich nicht.
Vor allem wird es wahrscheinlich mit einem Transfer auch eigentlich nicht getan sein. Ne? Aber gut, da können wir uns ja mal überraschen lassen, die nächsten paar Tage noch. Zwei Sachen von mir. Einmal zu den Leipzigern, die ein vermeintliches Top-6-Team sind. Müssen wir sie, glaube ich, zu zählen. Bin ich der Meinung, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, für die ganze Saison hat sich eigentlich die Leistungsdichte hinter den Bayern dieses Jahr nochmal drastisch verschlechtert im Gegensatz zu den letzten Jahren. Also ich würde jetzt schon sagen, da könnt ihr mich am Ende der Saison dann auch drauf festnageln, mindestens 15 Punkte Vorsprung werden die Bayern auf jeden Fall am Ende der Saison auf den Tabellenzweiten haben. Da bin ich fest von überzeugt. Gerade auch jetzt, auch wenn es erst der erste Spieltag war, was man da so gesehen hat, müsste schon mit dem, ja, mit dem Teufel zugehen, dass sich da die ein oder andere Mannschaften in dieser Saison wirklich noch drastisch steigern. Aber die Bayern spielen diese Saison definitiv in ihrer eigenen Liga. Und dann noch eine andere Sache, Sören. Bist du der Meinung, oder zumindest bin ich der Meinung, dass die Bayern eigentlich jetzt die Saison mehr oder weniger international wegschmeißen, wenn sie sich jetzt nicht auch in der Breite eigentlich ein bisschen besser verstärken? Ich meine, du hast eine
Nein, das.
Top A11, mit der du auf jeden Fall locker bis ins Halbfinale einziehen kannst. Aber Fabi hat es gerade angesprochen, Verletzungen und ja, die ein oder anderen Sperren, was auch immer. Und dann bist du dahinter halt nicht breit genug aufgestellt im Gegensatz zu dem ein oder anderen Top-Team.
Aber ich würde, wenn du ins Halbfinale der Champions League einziehst, würde ich nicht sagen, dass du die Saison weggeschmissen hast. Ich glaube, dass die Mannschaft, wie es Fabi auch angedeutet hat, in dieser vermeintlichen Ligenphase weiterkommen wird. K.O.-Phase ist immer auch ein bisschen Glück von der Auslosung her. Das hat in der letzten Saison, glaube ich, ja auch gezeigt. Selbst mit einem Kader, der ein bisschen breiter aufgestellt war, brauchst du auch immer ein bisschen Glück. Aber klar, hinten dran fehlt's an Qualität. Ich glaube, das wissen die Bayern auch. Ich bin gespannt, so wie ihr, ob da jetzt noch ein Leihdeal dabei ist, der diese Mannschaft besser macht oder ob das wirklich nur die Breite ist. Auf der anderen Seite kann man es auch positiv drehen. Du hast deine 11, du hast deine vielleicht 12, 13 Spieler, die ja zum Stammpersonal gehören und dann hast du vielleicht einfach auch mal eine Saison, wo du die Jungen pusht und dann kann Karl dazugehören, Kusi Asare. Also vielleicht ist das auch eine Chance. Aber klar, die Saison ist lang. Wenn da jetzt schon frühzeitig vielleicht ein, zwei Spiele ausfallen, wird es ein bisschen dünner. Aber für die Bundesliga wird es reichen. Da gehe ich, sehe ich ähnlich wie du. Diese Mannschaft ist eigentlich zu gut für die Bundesliga. Gerade wenn man auch die auf andere Teams schaut. Dafür wird es auf jeden Fall reichen. So, aber ich bin davon überzeugt, dass die Bayern noch ein oder sogar zwei Sachen machen werden auf dem Transfermarkt und dann kann man das sicherlich noch ein bisschen anders bewerten.
Okay. Fabi, hast du noch was eventuell zu den Leipzigern? Wie siehst du da diese Saison?
Also die Saison weiß ich nicht, weil ich glaube schon noch, dass da mehr möglich ist und an sich auch, glaube ich, in der Mannschaft ziemlich viel steckt. Es gibt für mich halt nur, was ich zum Beispiel am Freitagabend nicht verstanden habe, ist, dass du mindestens einen, eher sogar zwei Spieler aufstellst, die eigentlich mit dem Kopf schon woanders sind. Wenn das wirklich der Wahrheit entspricht, was man so den Medien entnehmen kann, Xavi Simons, Openda, das sind für mich Spieler, und da muss man schon auch ganz ehrlich sein, wenn man die dann am Freitagabend dann auch in der Allianz Arena gesehen hat, da fragt man sich dann schon, ob manchmal Anspruch und Wirklichkeit wirklich zueinander passen, wenn ihr mich fragt. Xavi Simons will unbedingt zu Chelsea, wer jetzt am Wochenende aufmerksam die Premier League verfolgt hat, na Halleluja. Dann
mit den Leistungen
mal sehen.
Von Freitag.
Genau. Wollte ich gerade sagen. Also in die Mannschaft jetzt reindrängen, wo es zudem ja noch gefühlt, wie groß ist der Kader bei Chelsea? 35, 38 Leute, die mit Sicherheit auch ein gewisses Niveau mit sich bringen. Wir haben ja ein paar Spieler, die wir auch hier in der Bundesliga heiß diskutieren. Das kann auch verdammt schwer werden. Und deswegen frage ich mich manchmal wirklich, was dem einen oder anderen da entweder durch Berater, Familie irgendwo eingepflanzt wird. Und es tut dann einfach weh, wenn du die Bundesliga, einen Bundesliga-Auftakt siehst. Und die erste Nachricht, die ich persönlich bekommen habe, war aus England. Und da stand, ging es um eine gewisse Langeweile. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den Sören vorher natürlich auch angesprochen hat. Und das ist dann schon ein Punkt, wo ich schon ein Stück weit auch Ole Werner mit in die Verantwortung nehme, auf Spieler zu setzen, die wirklich Bock haben, mit RB Leipzig in der Liga was zu reißen. Und da sind mit Sicherheit zwei, drei am Freitag von Anfang an aufgestellt worden, die eigentlich keine Berechtigung dazu hatten. Hm. Meine Meinung.
Ja, können wir, glaube ich, so.
Aber das macht, glaube ich, nochmal ein anderes Problem relativ deutlich, was für einige Mannschaften, finde ich, in der Bundesliga gilt, dass die Kaderplanung einfach auch von Leipzig im Moment wirklich den Eindruck macht, als wenn es desaströs wäre. Wenn du überlegst, und ich bin ja jetzt mittlerweile auch ein bisschen näher dran bei den ganzen Themen, was die Vereine dann auch an Manpower haben, was Kaderplanung betrifft, was Scouting betrifft, was Transfervorbereitungen betrifft. Und du schaffst es am ersten Spieltag nicht, mit einer Mannschaft anzutreten, wo du weißt, okay, das sind die Spieler, die in die Saison gehen werden. Und ich finde, da sind einige Mannschaften in der Bundesliga aktuell dabei. Da werden wir jetzt auch sicherlich gleich noch drüber sprechen. Ich nehme auch Bremen da mit rein, wo du dir die Frage stellst, was haben die Verantwortlichen ein Jahr, eine Saison lang gemacht? Was haben sie denn vorbereitet? Es wirkt in vielen Teilen so, als wenn sie völlig, völlig überrascht sind, dass ihre Leistungsträger gehen, dass sie keine Spieler dahinter haben, die sie holen können. Und als gerade als RB Leipzig, wo man natürlich auch davon ausgehen muss, dass da eine finanzielle Power ist, im Prinzip nur mit Diomande und Bakayoko, ja, zwei Spieler, wo du sagst, okay, die können Leipzig nach vorne bringen. Aber sonst der Kader, die Transfers, das ist schon eine Frage, warum man da derzeit so planlos reagiert und überrascht ist. Wir kommen gleich noch zu Bremen, wo dann benennst du einen Torwart als deine Nummer 1, nur um zwei Wochen später oder eine Woche später festzustellen, ach nee, der will ja eigentlich woanders hin. Also ich finde in diesem Sommer extrem, dass einige Vereine scheinbar völlig überrascht sind von der Entwicklung auf dem Transfermarkt. Und das ist schon für einen Bundesliga-Verein, lässt das tief blicken.
Okay, hörst du, Fabi? Sören ist heute richtig im Angriffsmodus.
Ja, ist ja gut so und zum Teil auch wirklich zu Recht.
Ja.
Und wie gesagt, nur ein Funfact vielleicht noch, wenn wir bei dem Thema sind. Ich habe es ja bei uns in der WhatsApp-Gruppe auch schon gesagt. Teilweise ist die Kaderzusammenstellung und das Scouting so verwirrend, dass mittlerweile nicht mal mehr die Reporter wissen, wen sie interviewen.
Ja, komm, jetzt reiten wir mal nicht hier auf, ich glaube, Katharina Kleinfeld war es, glaube ich.
Kati Kleinfeld, ja.
Ja. Die Lebensgefährtin von Sebastian Kehl. Mein Gott, kann ja passieren. Also ich glaube, da gibt es, weiß Gott, Schlimmeres, aber das Internet vergisst
ist
halt
die,
nicht.
Ist das die Lebensgefährtin von Sebastian Kehl? Echt jetzt?
Ja.
Also wusste ich gar nicht.
Ja, kann man ja beglückwünschen. Komm, lass mal weitermachen. Fangen wir mit dem Samstag, mit der Konferenz an, die ja auf der Zone jetzt lief, dieses am ersten Bundesligaspieltag. Die Frankfurter Eintracht hätte es, glaube ich, nicht besser treffen können, einen der dankbarsten Gegner nach der bisherigen Vorbereitung mit den Bremern zu erwischen. Am Ende steht ein ziemlich überzeugender, ungefährdeter 4:1 Heimerfolg. Was sollen wir sagen? Die Frankfurter von vornherein mit viel Spielfreude, die Bremer phasenweise, tempomäßig ziemlich hinterhergehechelt. War noch einiges an Sand im Getriebe bei den Bremern. Und ich glaube, die Bremer können wir auch erst in 2-3 Wochen so wirklich beurteilen. Auf jeden Fall noch jede Menge Baustellen bei den Bremern, die da zu beheben sind. Und zu der Sache mit der Torwartposition, Sören, da würde ich gerne noch was zu sagen. Also ich bin der Meinung, dass die Bremer das eigentlich relativ clever gemacht haben, weil ich gehe davon aus, dass eigentlich von vornherein klar war, dass sie sich von Zetterer trennen. Die haben das nach außen hin, glaube ich, eher nur so dargestellt, dass er die Nummer 1 ist. Demnach konnten die Bremer halt eine höhere Ablösesumme erzielen. Zetterer konnte in Frankfurt auftreten und sagen, hey, pass auf, ich komme als Nummer 1 von Bremen. Dementsprechend möchte ich auch Betrag X halt ein bisschen mehr haben. Und Backhaus hat man im Hintergrund gesagt, pass auf, wir regeln das schon. Du wirst auf jeden Fall unsere Nummer 1. Zetterer wird auf jeden Fall noch transferiert werden. Das ist meine Vermutung.
Boah, da traust du aber Niemeyer und Fritz wirklich, wirklich viel zu nach dem Sommer. Also das wäre auf jeden Fall, also klar, das kann man auch so sehen. Dann ziehe ich absolut den Hut davor, aber für mich macht es den Anschein auch nach außen, dass das eher eine Sache war, die sehr überraschend kam für die Verantwortlichen.
Also ich wollte gerade sagen, da hast gute Zeiten, schlechte Zeiten Skript geschrieben, Tobi. Da ist schon viel Seifenoper drin. Ich glaube, dann wären ein paar Indikatoren anders ein Stück weit versucht. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Auf jeden Fall, ich glaube, um es anders auszudrücken, er hat ja im Pokal auch noch gespielt für die Bremer. Und ehrlicherweise ist Backhaus wirklich ein Torwart von Bundesliga-Niveau, den du als Mannschaft wie Werder Bremen brauchst. Da erinnere ich einfach mal dran, so Mannschaften, die letzten Jahre hinten drin waren, die haben eigentlich alle den Stand immer sehr gut zu Gesicht, dass sie einen verdammt guten Torhüter hatten. Und ich weiß nicht, ob der Deal so sonderlich clever war. Für Zetterer weiß ich es ehrlicherweise auch nicht, weil ich ehrlicherweise nicht glaube, dass er sich lange im Tor halten wird, der Frankfurter.
Ist ja, glaube ich, klar abgesprochen, sobald Kauer Santos da wird, wahrscheinlich Ende Oktober, Anfang November sein, wurde klar kommuniziert, dass er sich dann auf jeden Fall wieder auf die Bank setzen wird und als Nummer 2 von da an
dann. Dann muss er davon ausgehen, dass er auf jeden Fall in Frankfurt so viel kassiert, dass Richtig. Er sich lieber dort auf die Bank setzt, als in der Bundesliga die Nummer 1 zu sein.
Ja, spielt Champions League jetzt diese Saison, ne? Also könnte, glaube ich.
Du sitzt auf der Bank in der Champions League.
Ja, gut, mein Gott. Ich meine, guck dir Sven Ulreich an, ne? Der ist jahrelang so akzeptiert.
Habe ich diese Woche im Übrigen auch gelesen. Glaubt man ja gar nicht, dass der so lange bei den Bayern ist als Ersatztorwart, kommt aber auf über 100 Spiele, ne?
Ja.
Für die Bayern.
Hat Manuel
Neuer. Das ist sehr selten bei Ersatztorhütern, ne? Muss man ganz ehrlich sagen.
Okay, ganz unschuldig war Manuel Neuer da ja, glaube ich, nicht. Sören, dein Eindruck von den Frankfurtern?
Du hast, glaube ich, das richtige Wort oder die richtigen Wörter schon gesagt mit dankbarer Gegner. Es war das perfekte Spiel für die Eintracht, um ihre PS auf die Straßen zu bringen. Sie haben einfach auch vorne, das muss man wirklich jetzt nochmal sagen, glaube ich auch unfassbar viel Geschwindigkeit, Dynamik mit Dua und Bahoya. Also das ist schon nicht verkehrt. Mit Can Usun, glaube ich, einen richtig guten Spielmacher, der Mario Götze dann auch beerben kann. Also sie haben schon ordentlich oder ihre Stärken einfach gegen Bremen auch perfekt ausspielen können. Und von daher war es, glaube ich, ein super Auftakt. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die Eintracht wirklich ein Top-3-Team sein wird in dieser Saison. Das werden sicherlich noch andere Kaliber auf Frankfurt zukommen. Aber in dem Spiel muss man wirklich sagen, von Anfang bis Ende eindrucksvoll und natürlich auch ganz wichtig, glaube ich, für die Neuzugänge, dass sie direkt das Vertrauen haben. Okay, es läuft auch ein Auch ein Burkhardt, klar, jetzt hat noch nicht getroffen, aber ich glaube, er war auch schon gut im Spiel drin. Und das war ein perfekter Auftakt.
Und am kommenden Wochenende gastieren die Frankfurter dann bei der Überraschungsmannschaft, die ich, kann ich schon mal vorweg sagen, sehr hoch in meiner Abschlusstabelle gerankt habe. Fabi,
Hoffmann.
Hoffenheim, denn die gewinnen beim letztjährigen Tabellenzweiten Bayern 0 für Leverkusen nicht unverdient am Ende mit 2:1.
Man muss ja aber dazu sagen, vielleicht vorweg, dass du ja Hoffenheim quasi in jeder Saison relativ weit oben tippst. Also irgendwann kann man ja auch nur richtig liegen, oder?
Ja, und ich fühle mich nach diesem Auftritt am Samstag auf jeden Fall mal wieder bestätigt. Mal gucken, für wie lange die Hoffenheimer das durchziehen können. Aber was jetzt am Samstag den Auftritt betrifft, bin ich da sehr optimistisch, gerade was die Defensivleistung angeht. Also wirklich kaum was zugelassen bei den Leverkusenern, außer die Standards, wo sie sich auch das Gegentor nach Rückstand nach 6 Minuten gefangen haben, das Kopfballtor von Kwanza. Aber was die TSG dann hinten raus gemacht hat, Leverkusener schön beschäftigt in der Offensive, defensiv Mittelfeld auch gut gearbeitet, alle Neuzugänge richtig gut performt bei der TSG. Also ich bin wirklich schon recht angetan von den Hoffenheimern.
Also mir sind ein paar Sachen aufgefallen, die möchte ich jetzt, ich möchte damit aber überhaupt nicht sticheln, aber A, erster Spieltag Bundesliga, Samstagnachmittag,
Ja.
Stadion nicht ausverkauft. Ich weiß nicht, ob es einer von euch aufgefallen ist. Ich bin nämlich total erschrocken, habe dann auch die ganze Zeit fieberhaft bei Kicker gewartet, wenn man immer wieder freie Plätze irgendwo gesehen hat, also auch mehr, also größere Flächen, wo ich mir dachte, das ist wirklich super ungewöhnlich. Ich meine auch ehrlicherweise von der Stimmung, was man in den Leverkusen wirklich die letzten beiden Jahre sagen muss, wenn irgendeiner kam und behauptet hat, dass in dem Stadion keine Stimmung ist, das war absolut nicht der Fall, sondern das war wirklich, teilweise hat man sich da ganz vorne mit eingereiht, was die Leverkusen da veranstaltet hat. Und Samstag kam es mir ganz anders vor.
Ja,
Also
das
da war es
stimmt.
wieder so das alte Leverkusen. Ich meine, klar, es war ein anderer Spielverlauf. Trotz alledem, du gehst 1-0 in Führung. Eigentlich hätte das Stadion dann auch wirklich voll da sein müssen. Und wenn man dann zum Sportlichen kommen will, nach all den Nebensächlichkeiten, wow, da ist noch mächtig Sand im Getriebe, wo die Leverkusener nach wie vor, glaube ich, mit die stärkste Mannschaft der Liga sind, ist, wenn es um Standardsituationen geht. Grimaldo wirklich eine absolute Waffe, also da wird es immer gefährlich. Aber man merkt natürlich, dass hier eine komplette Meisterachse weggekauft wurde und sich das einfach nicht innerhalb von 4 Wochen mit ein paar Neuzugängen reparieren lässt. Und das wird eine ganze Zeit lang dauern, bis sich das einspielt. Erik ten Hag ist dann auch ein komplett anderer Typ an der Seitenlinie. Und du hast halt die Hoffenheimer, die, glaube ich, maximal effizient waren und einfach einen fabelhaften Samstagnachmittag erwischt haben, den du einfach brauchst, um in Leverkusen dann als Hoffenheim, glaube ich, auch zu gewinnen.
Ja, so, und Fabi hat es angesprochen, also Zeit wird Erik ten Hag auf jeden Fall in Anspruch nehmen müssen, ne?
Ja, aber auch da, was habt ihr gemacht? Was hat Simon Rolfes denn gemacht den ganzen Sommer lang oder schon die Monate davor? Du konntest doch wissen, dass ein Flo Wirtz für nahezu dreistelligen Betrag, Millionenbetrag wechseln wird. Du konntest doch davon ausgehen, dass die Achse, die Meisterachse für relativ viel Geld wechseln wird. Deshalb konntest du doch auch schon ins Risiko gehen mit Transfers, aber im Prinzip hast du einen Kanzler geholt, okay, der hat jetzt getroffen, aber auch für eine Summe, wo ich sage, okay,
Zu
schon
viel.
optimistisch dafür, ja, genau, danke, in der Deutlichkeit kann man es so sagen, wo ich mich dann auch frage, also, wo ist jetzt der Schlüsselspieler, wo habt ihr jetzt den Schlüsselspieler geholt, der einen Flo Wirtz ersetzen kann? Nicht 1:1, aber in der Art und Weise, von der Qualität her. Dass Leverkusen auf junge Spieler setzt, ist, glaube ich, in den letzten Jahren auch völlig okay. Sie haben mit Ibo Maser, glaube ich, super Spieler, den ich noch bei Hertha intensiv verfolgt habe. Aber es fehlt mir ein Schlüsselspieler und du kannst mir nicht erzählen, dass du jetzt kurz vor Transferschluss den aus dem Hut zauberst. Du hättest den schon Monate vorher ansprechen müssen. Du hättest Monate vorher sagen müssen, okay, wir gehen auf diesen Spieler und wenn der nicht passt, dann holen wir für das gleiche Geld vielleicht den anderen Spieler, der auch in dieses Profil passt. Aber du
Was
musstest doch
denn
schon,
mit
ja?
Malik Tillmann? Was war mit dem eigentlich? Was ist mit dem?
Trainingsrückstand. Ist noch nicht fit.
Ja, also grundsätzlich, ja, grundsätzlich muss man auch Leverkusen damit reinnehmen und das ist, glaube ich, nicht der Sommer, der so gelaufen ist, wie man sich das erhofft hat. Klar, ich glaube, Platz 4 wurde jetzt ausgegeben, beziehungsweise unter die 4 zu kommen. Ja, da stapelt man natürlich auch wieder tief, ja, damit man bloß nicht Unruhe reinbekommt in diesen Verein. Aber ich glaube schon, dass man auch in dem Sommer nicht ganz so zufrieden ist und nicht die Spieler bekommen hat, die man bekommen wollte.
Jetzt hast du wahrscheinlich noch also, Hincapié, der jetzt auch noch bei Arsenal gehandelt wird. Könntest du auch nochmal 60 Millionen einstreichen, der Wechsel
von ja, im Prinzip.
Boniface hängt noch in der Schwebe, ne?
Ja, im Prinzip wäre Grimaldo ja eigentlich auch weg. Ja.
Was ehrlicherweise, was ich halt irgendwo finde, ist, wie gesagt, in der Top-Zeit der Leverkusener, hat man ja auch manchmal den Eindruck gehabt, dass man, wie gesagt, auch in der gewissen Hinsicht so eine leichte Arroganz aus Leverkusen, vor allem von Caro und Rolfes, mitbekommen hat. Und das ist auch okay, das ist ein Zeichen von Selbstbewusstsein. Was mir dann auffiel, war so eine Aussage von Rolfes, als er dann, als es um die Abgänge ging, wirklich auch so eine Aussage gedroppt hat, so auf die Art, ja, wenn die großen Vereine in Europa kommen, kann man eben nicht mehr mithalten. Und dann möchte ich nur mal Amin Adli, Bournemouth, Lukas Radetzky, ja. Monaco, Granit Xhaka, Sunderland. Um jetzt mal die Florian Wirtz Liverpool nehmen wir mal raus, aber ansonsten sehe ich hier kein.
Kosunu Bergamo.
Ja, das ist jetzt ehrlicherweise, wenn ich jetzt Florian Wirtz hier rausnehme, ehrlicherweise nicht die Creme de la Creme der europäischen Fußballelite. Und da fällt mir dann eben auf, warum macht sich ein Verein dann auch so klein? Vor 2 Jahren wirst du Meister, Doublesieger. Muss man ja ehrlicherweise sagen. Du wirst im vergangenen Jahr Vizemeister und dann gibst du ein Saisonziel aus, wir wollen unter die ersten 4 kommen. Ja, klar, mit all den Abgängen und so weiter kann man nachvollziehen. Aber da bin ich dann auch beim Sören, was für mich dann halt einfach der große Unterschied ist und das würde wahrscheinlich der wirkliche Top-Verein in Europa auch anders machen. Du kannst halt dann nicht einfach immer nur 18, 19, 20-jährige Jungs holen, die entwicklungsfähig sind und dir vielleicht irgendwann mal die nächsten 70 Millionen in die Kassen spülen. Sondern da musst du halt einfach auch mal hingehen und das hatten wir auch letzte Woche, Tobi, und einfach auch mal Erfahrung einkaufen. Wenn du einen Granit Xhaka abgibst, der Dreh- und Angelpunkt war, der hier die Kabine im Griff hatte, dieses Vakuum musst du letztendlich füllen. Und was ich dann eben auch so schlimm finde, manchmal kommt es mir jetzt auch in den letzten Wochen so vor, dass sogar die Eredivisie in Holland uns in einer gewissen Hinsicht, ja, bei den Transfers irgendwo den Rang abläuft. Und dass es viele Spieler gegeben hat, die auch aus der Bundesliga in die Eredivisie gewechselt sind, wo ich mich dann auch frage, wenn ich mir die eine oder andere Mannschaft dann angucke, guck dir mal PSV Eindhoven an, guck dir mal Ajax an, die würden bei uns mittlerweile wahrscheinlich auch unter den ersten 6, 7 mitspielen.
Mit Sicherheit, ja.
Das war vor 5 Jahren undenkbar. Und da muss man dann schon auch den ein oder anderen Vorwurf gelten lassen gegenüber einer Mannschaft wie Leverkusen. Dann nehmen wir auch die Dortmunder mit rein, zu einem Teil natürlich auch die Bayern. Frankfurt vielleicht auch noch mit den Möglichkeiten durch die Transfers, die sie haben. Und dann schaust du dir am Samstag die Bundesliga an und guck dir mal die erste Elf von Leverkusen an. Da fängt dir in München keiner mehr das Zittern an. Die können es kaum erwarten, bis die Jungs in die Arena kommen. Also ohne da jetzt überheblich zu sein. Und vielleicht kommt auch ein gutes Ergebnis für die Leverkusener dabei raus. Aber das ist Status quo der Bundesliga.
Ja. Ja.
Da brauchen wir uns nicht beschweren.
Definitiv nicht. So, genug Bayer 04. Lasst uns weitermachen mit einem gelungenen Debüt, gelungenem Trainerdebüt. Und zwar das von Sandro Wagner, denn der gewinnt mit dem FC Augsburg. Dank brutaler Effizienz in der ersten Halbzeit beim Sportclub Freiburg, die sich am Anfang der Saison wirklich stark verstärkt hatten. Am Ende 3-1. Auch so ein Spiel, was unter anderem unseren Tipp kaputt gemacht hat, Fabi.
Ja, damit konnte man tatsächlich nicht rechnen. Ich mache es jetzt mal kurz, weil wir verplempern heute ziemlich viel Zeit für Dinge eigentlich, die so, glaube ich, gar nicht geplant waren. Ja, ich sag mal so, super effizient ist das eine, super einladend und desaströs aus Freiburger Sicht, speziell dann dritte Tor von Marius Wolf, glaube ich, spricht Bände.
Der einsame Wolf auf und davon, ja.
Ja, der dann Marius Wolf, das muss man sich mal vorstellen, fast das Tor des oder Tor des Monats schießt, indem er 80 Meter über den ganzen Platz läuft, eiskalt verwandelt. Und die Freiburger dann eben auch zu spät aufgewacht. Auch nach dem Elfmeter dachte ich eigentlich so, jetzt muss aber auch noch mal ein bisschen mehr kommen. Ich glaube, wie sagt man da, der Wille war da, aber man merkt natürlich auch bei den Freiburgern einen gewissen Aderlass in Form von Qualität, und das tut dir dann in so einem Spiel weh. Und dann stehst du mit 1-3 gegen Augsburg zu Hause in die Bundesliga-Saison starten. Das tut richtig weh.
Ja, ich glaube, man muss, glaube ich, auch festhalten, gerade in der Anfangsphase war ja wirklich eine knappe Entscheidung. Geht da der Heber von Lukas Höhler rein, beziehungsweise wird anerkannt, das Abseitstor führt der Sportclub 1-0, und dann will ich die Augsburger dann auch mal sehen, wie sie im Rückstand dann, ja, dann hinterherlaufen, ne? Aber ich glaube, gerade am Ende, du hast es angesprochen, haben sich ja ein bisschen schwer getan. Da ist dann so ein Spieler wie Matanovic dann, glaube ich, in dieser Saison, der jetzt bei dem Spiel noch verletzbar. Dann vielleicht auch noch so ein Puzzlestück, der dann nochmal für die Wende sorgen kann. Aber ich glaube, man kann festhalten, Sören, der ein oder andere Neuzugang, gerade so ein Suzuki, haben schon Lust auf mehr gemacht bei den Freiburgern. Und ich glaube, auch in den nächsten Wochen und Monaten werden wir, wie in den letzten Jahren, auch von den Freiburgern wieder das ein oder andere Highlightspiel auch zu sehen bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das eine Mannschaft war jetzt am ersten Spieltag, wo man sich nicht großartig Sorgen machen muss, dass sie nicht schnell in die Spur kommen. Ich habe die Gegentore angesprochen. Ich glaube, das sind alles Themen, die man auch inhaltlich als Trainer relativ schnell aufarbeiten kann. Die Mannschaft ist ja so zusammen oder wird so zusammenbleiben. Du hast die Neuzugänge angesprochen. Ist eher verbessert als verschlechtert zur vergangenen Saison. Von daher war das jetzt ein Auftrag, der nicht gut war, aber vielleicht dann eben auch doch positive Wirkung hat, wenn man auf die ganze Saison blickt, weil ich glaube, da ist noch ein bisschen Arbeit einfach offen, aber das wird Julian Schuster schon hinbekommen.
Von meiner Seite noch jetzt vom Gefühl her maximal letzte Saison auf jeden Fall schon jetzt für den FC Augsburg. Der wird nächstes Jahr auf jeden Fall nicht mehr in Augsburg spielen.
Wer?
Matsima, der
Achso.
Innenverteidiger, der das Tor gemacht hat per Kopf. Fabi, Überraschung an der Alten Försterei. Union schlägt den VfB Stuttgart. Die Mannschaft, ja, die war auch, glaube ich, ganz, ganz weit hinten in unseren Abschlusstabellen haben.
Ja, man muss aber auch sagen, super enttäuschende Stuttgarter in einer gewissen Hinsicht. Also klar, natürlich Chancenplus auf Stuttgarter Seite. Es war jetzt ehrlicherweise auch aufgrund der Unioner Spielweise kein unbedingter Leckerbissen. Muss es auch nicht sein, wenn du so früh in Führung gehst mit der Herangehensweise auch vom System her. Dann war es schon klar, dass es schwierig wird für die Stuttgarter. Trotzdem, und das muss man dann schon auch festhalten mit den Ansprüchen, die die Stuttgarter normalerweise haben, auch um das, was die Experten ein Stück weit auch vor der Saison von den Stuttgarter erwartet haben, davon war sehr, sehr wenig zu sehen. Und das, obwohl meines Erachtens fast die Top-11 der Stuttgarter auf dem Platz standen, ne? Also wüsste ich jetzt nicht, wie man die viel umbauen könnte, um noch besser oder noch mehr Qualität auf den Platz zu bringen. Und daher war es dann in Summe schon enttäuschend. Gleichwohl muss man aber auch sagen, dass die Möglichkeiten da waren an einem Spieltag, wo du vielleicht ein bisschen mehr Spielglück auf deiner Seite hast, geht so ein Spiel auch mindestens unentschieden aus. Am Ende kannst du davon aber nichts kaufen, ne?
Ja, das stimmt. Ja, und so ein Elias Ansah, Bundesliga-Debüt, direkt ein Doppelpack. Besser kann man, glaube ich, nicht starten, ne?
Ja, es war, glaube ich, ein sehr, sehr gelungener Auftakt. Man muss auch sagen, dass die Unioner ja auch schon in der letzten Saison so ein bisschen wieder ihre DNA zurückgewonnen haben. Das finde ich jetzt auch. Im ersten Spiel konnte man schon gut sehen. Sie sind brutal effektiv vorm Tor. Das hat Union, glaube ich, immer ausgezeichnet. Und dann hinten, ja, eine gute Defensivleistung, aber auch vor allen Dingen, gerade mit Blick auf die zweite Halbzeit, glaube ich, einen sehr, sehr guten Renault im Tor. Ja, das sind die Basics, die stimmen mussten an der Alten
Stimmt,
Försterei. Und dann kannst du eben Stuttgarter Mannschaft ja, schlagen, die, da schließe ich mich auch Fabi an, wenn man die erste Elf durchgeht und das, was auf der Bank sitzt, jetzt nicht mehr, glaube ich, großartig überraschen kann mit dem Champions League Platz, ganz im Gegenteil. Und ich glaube, Alex Werle kann man nur den Tipp geben, dass er sich eher um seinen VfB, um da die Kaderplanung kümmert, als ständig über den FC Bayern zu sprechen. Und dann sollte da vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe einkehren.
Ich sag's euch auch noch mal, kurzer Exkurs zum Thema Woltemade. Hey, wenn du das mal nicht bereust, dass du die 60 Millionen nicht angenommen hast. Also ich möchte dem Kerl nichts Böses. Ich hoffe ja, dass er wirklich seine Form findet, weil du so einen auch nächstes Jahr bei der WM brauchst. Aber ganz ehrlich, unter uns und den Zuhörern, das war der Deal des Jahres für den VfB, der auf dem Tisch lag, und den hast du nicht angenommen. Und das wirst du im Zweifel bereuen, um ganz ehrlich zu sein.
So, letztes Spiel am Samstagnachmittag.
Sind wir schon wieder durch? Fast.
Nächstes gelungenes Trainerdebüt.
Vorletztes Spiel im Übrigen.
Aber am Samstagnachmittag ist das das
Ach
letzte,
so.
Fabi.
Okay.
So, zum dritten. Nächstes gelungenes Trainerdebüt am Samstagnachmittag, und zwar beim VfL Wolfsburg unter der Regie von Paul Simonis. Der feiert nämlich einen 3:1 Auswärtssieg bei Heidenheim. Am Ende, nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit und zwei schönen Traumtoren auf jeder Seite, ja, wechselte Simonis dann mit seinem goldenen Händchen zwei Siegtorschützen ein. Am Ende waren es dann Hamura und Zwanberg, die die Wolfsburger dann auf die Siegestraße brachten. Und auch die Wolfsburger, eins von den Teams, die man, glaube ich, dieses Jahr auch etwas weiter oben mit reinschieben muss, oder?
Ja, wenn es nach dem Auftritt gegen Heidenheim geht, dann auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass sie jetzt auch, ja, auch in den letzten Jahren hatten sie immer den Anspruch, auch einen Europapokalplatz zu erreichen. Ich glaube schon, dass die Mannschaft das auch drin hat. Ich finde es mit Vinicius Sosa haben sie, finde ich, echt einen guten jungen Spieler geholt. Beziehungsweise so jung ist er ja nicht mehr, aber ich glaube, ein Spieler, der ja diese ja, gewisse Dreckigkeit einfach auch mal mitbringt, um in Wolfsburg Fußball zu spielen. Das gehört, glaube ich, oder braucht die Mannschaft auf jeden Fall auch. Und jetzt war es, glaube ich, schon, hat man auch gegen die Heidenheimer gesehen, ist das eine Mannschaft, die auch ja, Teams dominieren kann. Das haben sie gemacht. Dann unglücklich das 1:1 gefangen durch den Freistoß. Aber die Heidenheimer waren natürlich auch sehr, sehr harmlos. Aber den Sieg musst du mitnehmen. Den haben sie vielleicht, hätten sie in der letzten Spielzeit nicht mitgenommen. Von daher war es auch ein sehr guter und gelungener Auftritt der Wölfe.
Ja, entscheidet sich jetzt die nächsten Tage noch, ob Amura in Wolfsburg bleibt. Wäre natürlich richtig, richtig gut für die Wolfsburger, wenn er noch in Wolfsburg bleiben würde. Und ich gucke mal auf die Tabelle. Sören, du hast die Wolfsburger sogar in die Champions League getippt. Auf Platz 4. Und Fabi, wir haben sie beide im Kampf um Europa, Platz 7 und 8. Schauen wir mal, wo der Weg der Wolfsburger hingeht. Eine Mannschaft, die auch wieder nach Europa will, am besten in die Champions League, ist Borussia Dortmund. Und ja, was soll man sagen? Die Dortmunder, Samstagabend Topspiel beim FC St. Pauli. Nach einer 3:1-Führung steht der BVB am Ende mal wieder nur mit einem Punkt da. Und am Ende, Niko Kovac hat es dann gesagt, hat der BVB auch nicht mehr als einen Punkt verdient gehabt nach dem Spiel. Jungs,
Bin ich dran?
jetzt seid ihr
Oder?
dran. Jetzt könnt ihr euch auslassen über die Dortmunder.
Lag am Konfetti.
Ah, das glaube ich jetzt nicht.
Nein, aber das war ehrlicherweise super nervig. Also habt ihr das auch gesehen? Also ich fand das schon auch ein bisschen nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier war auch bei Union Berlin, das, keine Ahnung. Nur mal wieder, ich bin ja heute für die Nebensächlichkeiten zuständig, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem 3:1 war das Ding für mich durch. Also ich habe dann auch ehrlicherweise umgeschalten, weil ich dachte, da passiert nicht mehr viel. Habe dann ja auch nachgefragt, habe dann aber wieder zurückgeschalten, nachdem ich gesehen habe, okay, da passiert noch mal was oder es ist noch mal was passiert. Was mich viel mehr eigentlich beschäftigt, ist ein Stück weit die Pressekonferenz von Niko Kovac im Nachgang. Die fand ich schon auch irgendwie ein bisschen strange, weil er auf der einen Seite bemüht war, keine Diskussion aufkommen zu lassen rund um Mentalität und all die ganzen Dinge, was ich auch nachvollziehen kann. Und auf der anderen Seite war es ein bisschen der Ausdruck von Hilflosigkeit, wenn man wieder nicht wusste, woran es liegt. Und dann hast du, glaube ich, das erste Mal auch einen gewissen Fingerzeig oder eine Idee dafür bekommen, wie wertvoll deine Transfers, für die du sehr viel Geld bezahlt hast, sein könnten dieses Jahr. Mit all dem Theater im Nachgang, wo die Borussia jetzt natürlich sehr bemüht drum ist, das ein bisschen oder klein zu halten, was ich sage, all das sind alles keine guten Zeichen. Wirklich, ihr werdet mich auslachen, wenn es um Nebensächlichkeiten geht. Ist einem von euch mal aufgefallen, wie die Tore bejubelt wurden, vor allem von den Ersatzspielern bei der Borussia? Unter anderem das 2:1 und 3:1. Teilweise anteilnahmslos und das ist für mich so ein Zeichen, was eigentlich eine Mannschaft auszeichnet, weil der BVB auf die Seite gespielt hat in der zweiten Hälfte, wo auch die eigenen Leute sich warm gemacht haben. Und das sind für mich alles so Indizien dafür, ob das wirklich eine Truppe ist, die zusammengewachsen ist. Und das war wirklich für mich komisch zu sehen. Also ist es von euch keinem aufgefallen?
Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Ich war einfach nur mal wieder schockiert von der Leistung von Borussia Dortmund.
Okay.
Also, selbst wenn du in der 86. Minute dann das Gegentor bekommst, dann steht es 3:2. Du willst immer die vermeintliche Top-Mannschaft hinter den Bayern sein. Niko Kovac hat es bei der Pressekonferenz auch wenn die Leistung jetzt, weiß Gott, wieder nicht gut war, darfst du nicht eine 3:1-Führung dann wieder hergeben. Das fällt in Dortmund dann jedes Jahr aufs Neue auf die Füße, solche Leistungen. Und ich habe da ehrlich gesagt auch kein Allheilmittel gegen. Und ich glaube auch nicht, dass das eine gute Saison für die Dortmunder werden wird. Mit dem Kader jetzt wird wieder
Du hast ja
Heilsbringer.
nicht viel dran gemacht an dem Kader,
Nee,
Tobi.
pass auf. Und jetzt kommt noch hier wieder Heilsbringer Chukwuemeka. Soll jetzt noch kommen fürs Mittelfeld. Im Mittelfeld laufen 7, 8 Leute rum, die alle nichts bringen. Jetzt holst du den nächsten. Also, da gibt es, glaube ich, weitaus andere Positionen, wo der BVB es bitter nötig hätte, aber nicht im Mittelfeld. Aber gut, ob das der Heilsbringer jetzt für die nächsten Wochen und Monate sein wird, werden wir dann sehen. Und bei dem Startprogramm auch noch bei den Dortmundern, ne? Jetzt hast du Union, Heidenheim, okay, und dann kommen Wolfsburg und Mainz, aber das waren eigentlich jetzt auch mit St. Pauli-Spiel eigentlich 9 bis 12 Punkte, die du eigentlich nach 4 Spieltagen auf dem Konto haben solltest, ne? Ja.
Tja, jetzt hast du
Tja.
einmal dein Herz ausgeschüttet über den BVB.
Ja, wir können ja mal unseren Altbekannten mal demnächst mal kontaktieren, Fabi, zu dem du mit Sicherheit noch Kontakt hast, und mal fragen, wie der sich nach dem 3:3
Ja, hin
gefühlt
und
hat.
wieder habe ich tatsächlich, vor ein paar Wochen habe ich mit ihm gesprochen, aber wir haben nicht über Fußball gesprochen, weil
Das
meistens finden wir da keinen gemeinsamen Nenner.
hat sich da bis heute nichts dran geändert, ja?
Ich weiß nicht, ich muss den die Tage mal kontaktieren. Vielleicht kriegen wir ja zum nächsten Spiel eine Sprachnachricht mal wieder.
Ja, ich bin gespannt. Gut, dann können wir.
Ähm,
Ja.
äh, vielleicht abschließend auch noch eine Sache, muss man auch noch sagen, den vergebenen Elfmeter von Guirassy war einer der schlechtesten Elfmeter, die ich seit langer Zeit gesehen habe, weil er beim Anlauf eigentlich schon wusste, dass hier Vasili in die Ecke geht. Habt ihr das auch gesehen? Also eigentlich darfst du da gar nicht mehr hinschießen. Also um es kurz zu machen, war ein verdammt schlechter Elfmeter und im Gegenzug der von hier Sachs
Sinani.
Sinani war ehrlicherweise, glaube ich, auch nicht wirklich gut geschossen. Also es war auch wirklich unglücklich, was den Dortmundern da passiert ist. Die rote Karte auch richtig fies. Ist auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, ob man da in der Regel vielleicht auch mal was drehen könnte. Wisst ihr,
Ja.
was ich meine? Notbremse, Elfmeter, da
Ja.
kommt schon dann viel zusammen, ne?
Das ist das wieder mit dieser Doppelbestrafung, ne?
Ja.
Ja.
Muss nicht sein.
Nee, definitiv nicht. So, was auch nicht sein musste, waren die Sonntagsspiele, aber die müssen wir uns jetzt auch noch mal kurz vornehmen, Sören. Die Kölner als
Ja.
Aufsteiger feiern einen überraschenden Sieg bei den Mainzern.
Ja, lange Zeit, glaube ich, ein ausgeglichenes Spiel. Kein Highlight, kein Dessert, würde ich mal sagen. Ja, und dann profitiert natürlich von einer halben Stunde, die du in Überzahl spielst, brauchst. Ich glaube, das ist ganz klar, als Aufsteiger brauchst du auch immer ein bisschen Spielverlauf, der für dich ja, laufen muss. Ja, und dann schießt du halt in der 90. das 1-0, holst dir die 3 Punkte, die enorm wichtig sein werden. Holst dir Selbstvertrauen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. aber auch von den Mainzern natürlich zu wenig. Ich glaube, sie hatten unter der Woche ja das Spiel, ne, zur Quali. Ja.
2-1 verloren in
Nach 1 zur Führung, glaube ich. Ne? Und ja, ist die Sonntagsspiele, ich glaube, da ärgert sich DAZN, glaube ich, auch immer, dass sie dann eben solche Spiele haben. Aber ja, nichts Positives sonst dazu zu sagen.
Ja, für die ist Hollerbach relativ früh schon mit einer Oberschenkelzerrung. Da wird wahrscheinlich auch 2, 3 Wochen raus sein. Dann die rote Karte von Nebel, der da als letzter Mann zugreift. Ja, und vom FC, die erste Halbzeit war es eigentlich wirklich nur hinten tief stehen, immer wieder den Ball hinten rumgespielt, ganz, ganz selten nur mal leicht getraut nach vorne und dann auch meist nur mit 4, 5 Leuten, also längst nicht alle weit in die Mainzer Hälfte geschoben. Ja, und dann nach der roten Karte war 60. Minute, ja, hinten heraus dann noch den einen oder anderen noch eingewechselt. Und Fabi, wir haben es letztens noch angesprochen mit Bülter, dass der dir in der Saison die ein oder anderen Punkte auf jeden Fall geben wird. Und so war es jetzt auch, ne?
Ja, wobei da konnte er wirklich nicht viel dafür. Also ich glaube, hat er auch maximal viel Glück gehabt, dass der Ball noch vielleicht die Haarspitzen gestreift hat. Vielleicht die Geschichte des Tages war irgendwo auch bitte wahrscheinlich Nelson Viper, mal ganz vergessen auch zu erwähnen. Auch eine, ehrlicherweise, wie sagt man das, Schmierenkomödie? Nee, Schmierentheater. Wie nennt man das?
Ich weiß
Kasperle
nicht.
Theater.
Kasperle Theater, ja, auf einmal will er doch verlängern, weil A, glaube ich, Viper festgestellt hat, dass er ja dann doch nicht der Nick Woltemade 2 ist, den man für 60 Millionen irgendwo hin verkaufen kann. Die Mainzer kurz davor waren, sich selbst massivst zu schwächen. Und ich glaube, wann war der Wechsel? 15. Minute ungefähr, oder? Kann das sein? War relativ früh, glaube ich, ne?
In einer Viertelstunde.
Genau, und dann brauchst du Nelson Viper letztendlich auch wieder, der eigentlich vor der Saison den Anspruch hatte, Stürmer Nummer 1 zu sein. Anyway, ich glaube, das ist auch noch so eine Geschichte. Immerhin kehrt dann da jetzt auch Ruhe ein und die Mainzer haben irgendwie am Samstagnachmittag, am Sonntag so ein bisschen den Eindruck vermittelt, dass es einfach wieder das Mainz war, was eigentlich langweilig ist zu gucken.
Ja. So, und dann hat man noch zum Abschluss von den Namen her eigentlich ein richtig schönes Spiel, Gladbach gegen den HSV. Und am Ende können wir, glaube ich, festhalten, war es ein ordentlicher Auftritt des HSV, der sich mit einem Punkt belohnt. Nach den Auftritten in der Vorbereitung und auch dem Auftritt im Pokal hat damit, glaube ich, von uns keiner so wirklich gerechnet. Aber erst ein Bundesliga-Punkt nach 7 Jahren, die Hamburger eingefahren. Defensiv sehr, sehr stark hinten gestanden, wenig zugelassen und hinten heraus sogar noch fast das 1-0 gemacht. Ich glaube, so wie wir es jetzt am Sonntag gesehen haben, wird die Herangehensweise des HSV eigentlich die nächsten 33 Spiele auch sein. Aber auf der Leistung können sie auf jeden Fall aufbauen und die Gladbacher Fabi haben sich wahrscheinlich für ihren Heimauftakt gegen den Aufsteiger ganz anders vorgestellt. Da musst du mit 3 Punkten
Ja,
eigentlich
da braucht man
starten.
nicht reden. Also du musst mit 3 Punkten starten. Also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Und das war einfach wieder mal viel zu wenig. Das ist halt ehrlicherweise auch seit wir den Podcast machen, nervt es mich wirklich, wenn wir über Gladbach sprechen müssen, weil das auf der einen Seite ein schlafender Riese ist, auf der anderen Seite sich ein Stück weit einfach in die Bedeutungslosigkeit in einer gewissen Hinsicht, wenn er mich versteht, auch verabschiedet hat. Es ist wenig sexy, es ist wenig aufregend, es ist kein guter Fußball. Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Und dann dieser Transfersommer jetzt auch wieder mit, klar, du hast relativ wenig Möglichkeiten, also finanziell, monetär gesehen. Da kann man nicht so viel erwarten. Du hast einen Trainer, der gefühlt sowieso auf dem Schleudersitz sitzt und eigentlich, glaube ich, gefühlt viele Gladbacher nur darauf warten, dass er zweimal hintereinander verliert, dass er endlich weg ist. Auf der anderen Seite fällt mir jetzt auch kein besserer ein. Das sind so viele Themen, die mich rund um die Gladbacher beschäftigen und dann guckst du dir so ein Spiel an und denkst dir dann einfach nur, das hat mit Bundesliga-Fußball relativ wenig zu tun und da mache ich dem HSV überhaupt gar keinen Vorwurf, dass es so ein Grottenkick war. sondern für einen HSV auswärts einen Punkt gewinnen, besser kannst du in die Saison gar nicht starten.
Genau.
Auf der anderen Seite weißt du natürlich auch, was du grundsätzlich vom HSV verlangen kannst. Ich freue mich ehrlicherweise auch schon auf Freitag, da müsste, glaube ich, das Derby sein, oder?
Richtig, ja.
Wie das ablaufen wird und von den Gladbachern bin ich ehrlicherweise maximal enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wirklich.
Gut, das war der erste Spieltag in
Besser.
der ersten Liga, Sören. Und jetzt gehen wir mal eine Etage tiefer. Mit hier zweite Liga. Bring uns auch mal auf den aktuellen Stand, was so passiert ist am Wochenende. Was
Ja,
haben wir so?
was haben wir so? Also ich würde mit dem Positiven anfangen. Das ist für mich ja nach wie vor die makellose Bilanz von Hannover 96. Am Samstag 3-1 gewonnen gegen Magdeburg. Stehen mit ja, 9 Punkten. Und wirklich fußballerisch, glaube ich, mit die beste Mannschaft, die da rumläuft. Völlig verdient auf Platz 1, die Darmstädter. Ja, kein sexy Fußball, aber auch schon 7 Punkte auf dem Zettel, ähnlich wie der KSC. Also das sind, glaube ich, ja, die Teams, über die man positiv sprechen muss. Und ja, negativ, ich glaube, das ist ganz klar, ist der Club mit Miro Klose. 2-1 verloren gegen Münster, 0 Punkte nach 3 Spielen. Ich glaube, da wird es ja auch langsam eng für Miro Klose. Und klar, du kannst den VfL Bochum mit reinnehmen, der auch nicht so wirklich aus den Startlöchern kommt. 2-1 verloren gegen Schalke 04. Da habe ich an dem Wochenende auch einen sehr schlechten Elfmeter
Ich wollte gerade sagen, ja.
gesehen. Ich habe auf meinen Social Media Kanälen gepostet, der Elfmeter beschreibt den Saisonstart des VfL ganz gut, nämlich schlecht. Ja, das sind so meine Highlights und Flops aus der zweiten Liga am Wochenende gewesen.
Ein Aufstiegsfavorit, den müssen wir, glaube ich, auch noch mit reinnehmen. Die Hertha kommt auch wieder nur zu einem Punkt
Ja.
gegen Darmstadt, ne? Also die laufen in den letzten 3 Wochen auf jeden Fall in Erwartung auch ziemlich hinterher. Erfreulich hier aus Düsseldorfer Sicht, die Fortuna gewinnt in Paderborn mit 2-1. Erster Sieg allerdings auch, darf man jetzt nicht überbewerten, 80 Minuten in Überzahl gespielt. Da steht jetzt am kommenden Wochenende ja das Samstagabend-Topspiel dann gegen den KSC an, der ja 2-0 gegen Braunschweig gewonnen hatte. Ja. Übrigens, wo ich noch Karten zugelost bekommen habe, Fabi. Also falls du am Samstagabend noch nichts vorhaben
Ja,
solltest.
komm mal mit hier bei der Card Madness, da habe ich überlegt und war dabei. Aber Samstagabend Fortuna
Flutlichtspiel, was will man mehr? Hör mal.
gegen Karlsruher Sportclub, übrigens auch ein super interessantes Interview unter der Woche von Oliver Kreuzer
Ja.
bei Sport 1 gelesen. Lohnt sich auch eine Empfehlung von mir. Boah, Samstagabend.
Kannst du
Wann
ja mal
spielen eigentlich
überlegen.
die, wann spielen die Bayern am nächsten Wochenende? Samstag, oder?
18:30, ja.
In Augsburg, ne?
Ja, kannst du nach der Halbzeit, kannst dich ja noch einen Weg machen. Ich sehe schon, ich kriege dich da nicht überredet. Ist nicht schlimm, komm, lass uns mit den Gewinnern, unseren Gewinnern des Spieltages weitermachen. Die ersten in dieser Saison.
Ich fange an und ich würde den Pay-TV-Sender Sky nehmen. Und zwar, obwohl sie das Original, die Konferenz verloren haben, am Samstagnachmittag einen Marktanteil von 20%. Das ist in den Kreisen, wird es als ja, absoluter Erfolg gewertet. Von daher für mich Sky.
Okay.
Warte nochmal, also die haben 20% Marktanteil verloren wegen der Konferenz zu The Zone
Nein, gewonnen. Gewonnen.
gewonnen.
Ja.
Okay.
Welche Funktion hat die? Die haben wir jetzt eigentlich jetzt, wo er nicht mehr die Konferenz macht?
Also er war am Sonntagabend war auf jeden Fall bei Sky 90 und hat wieder gegen die Bayern geledert.
Okay.
Wie immer halt.
Okay. Aber mir hat die Konferenz nämlich bei der Zone jetzt nicht unbedingt so gut gefallen. Mir hat der Didi ein bisschen gefehlt eigentlich.
Wer ist denn da der Top-Experte? Wer war am Samstag da bei der Konferenz? Ich schaue ja nie
Sami
Konferenzen.
Khedira. Hatten ihr Live-Studio in Frankfurt und die Kommentatoren waren dann alle im Studio, quasi so wie bei Sky auch.
Das ist doch beschissen. Also wenn die nicht im Stadion sitzen, oder? Da kannst du mir doch erzählen. Also wie willst du ein Fußballspiel kommentieren, wenn du das gleiche siehst, wie alle Zuschauer, die am Fernseher hängen? Finde
Spannend.
ich.
Ja, und da ich glaube, dass auch Sky, dementsprechend auch froh ist, dass sie die Konferenz vielleicht ja in Anführungsstrichen verloren haben, weil das war natürlich auch ein riesen Kostenapparat. Du hattest ja für die Konferenz, hattest du ja die Kommentatoren im Studio sitzen und du hattest natürlich die Kommentatoren für die Einzelspiele, hattest du alle im Stadion sitzen. Also wenn man das mal überlegt, dass da ein Kostenfaktor jetzt eingespart wird, also ich glaube, dass DAZN da den schlechteren Deal gemacht hat.
Okay. Also was mich halt irgendwie dann Ding ist, wenn man sich vor dem Spieltag dann auch erstmal darüber informieren will, dann wo kann ich die Highlights gucken? Dann hast du ja mittlerweile, das ist ja dann auch total crazy. Wenn du jetzt am Samstag, so wie ich jetzt in dem Fall, ich entscheide mich immer gern meistens für ein Spiel und gucke mir dann gerne alle Spiele, alle Tore oder Sportschau, je nachdem, wie es sich zeitlich ausgeht. Manchmal sage ich dann aber auch, nee, komm, lass gut sein, ich gucke mir dann danach die Highlights an. Dann wird es aber schon super spannend, weil der Sender, der die Spiele überträgt, wird dann erstmal, glaube ich, für ein paar Stunden ist da erstmal geblockt, weil er keine Highlights übertragen darf, die wiederum von der Sportschau übertragen werden. Dann kannst du bei DAZN mittlerweile zwischen kurz-, mittel- und langen Highlights wählen,
Oh, okay.
was beispielsweise jetzt am Freitagabend, du konntest das Spiel Bayern Leipzig nicht gucken, kannst dir dann aber die langen Highlights angucken. Und die sind wirklich geil gemacht. Da muss man ganz ehrlich sagen, also vor allem auch für unseren Podcast, kannst dir dann einmal die 2-Minuten-Version anschauen. Da kommen wirklich nur die Tore. Wenn du dir aber die langen Highlights anschaust, also so wirklich 10, 11 Minuten, haben sie sich, glaube ich, ein bisschen von der NFL auch abgeschaut.
Ja,
Für die,
NBA auch.
genau. Und da kriegst du wirklich dann auch einen super Eindruck auch vom Spielverlauf und das mache ich dann immer ganz gern. Aber das geht wiederum im Moment nur bei DAZN. Das ist ein bisschen schade und dann musst du da aber wiederum ein paar Stunden warten, beziehungsweise bis zum nächsten Tag warten, dass die Highlights freigeschalten werden. Also das ist ziemlich
Okay.
kompliziert mittlerweile.
War denn die Wahl zum Spieler des Spieltages bei dir, Fabi, auch kompliziert oder war es relativ einfach?
Es heißt ja immer noch Gewinner des
Oder
Spieltags
Gewinner
und
des Spieltags.
das war für mich ganz eindeutig Sandro Wagner mit dem FC Augsburg. Ich glaube, so fulminant mit so einer Mannschaft in die Saison zu starten, mit so viel Selbstvertrauen. Jetzt hast du natürlich richtig geil die Bayern vor der Brust, Samstagabend. Ich glaube, die Hütte wird voll sein. Grüße nach Leverkusen im Übrigen. Ausverkauftes Haus, es wird dunkel mittlerweile in Bayern, noch früher als hier in NRW, weiß ich aus dem Urlaub. Von daher ein heißer Tanz. Und wenn du da vielleicht ein Pünktchen holst, dann kannst du eigentlich als FCA nicht besser in die Saison starten, oder?
Ja, wäre nicht das erste Mal, dass die Bayern in Augsburg stolpern, ne? So, und bei mir wäre es, haltet euch fest, es wird international.
Die Liebe der Fahrräder von der Tour de France.
Cristiano Ronaldo, der jetzt für seinen vierten Verein es geschafft hat, 100 Pflichtspieltore zu erzielen. Jetzt mit Al-Nassr seinen 100. Treffer im 110. Spiel. Davor für Real, Manu und Juve auch weit über 100 Tore geschossen. Für Real waren es übrigens 450 und bei Juve waren es 101er.
Schade, dass keiner Thomas Müller
Und
genannt hat.
habe ich hier auch noch stehen, Thomas Müller mit seinem Elfmeter zum Sieg. Auch ein richtig gut
Da
geschossener
hat er aber auch,
Elfmeter.
das wollte ich gerade sagen, also da hat er auch wirklich viel Vertrauen in seinen rechten Fuß gehabt. Und ich habe ihn ja jahrelang bei Bayern spielen sehen, dass er so treffsicher ist, der Kerl vom Punkt.
Hatte mit
Da hat
Lewandowski
er.
ja auch einen guten, wo er sich da
Ja, ich
abgucken
glaube, da
konnte,
hat
ne?
er viel geübt. Harry Kane auch noch, muss man auch dazu
Stimmt,
sagen. Also
genau.
die zwei besten Elferschützen hat er ja dann immer um sich gehabt. Also Hut ab.
Genau.
Wahnsinn, was sich
Gut.
alles tut.
Die Woche
Ansonsten.
steht noch ein bisschen Transfermarkt an. Da halten wir natürlich die Augen
Pokal,
offen.
bitte, ich bitte
Pokal, nicht
dich.
vergessen, die Bayern am Mittwoch, Fabi, ne?
Mittwoch, ja.
Dann sind noch die Stuttgarter am Dienstag noch dran.
Dienstag, ja.
Und am Freitag, glaube ich, müsste sogar schon die Champions League-Auslosung sein. Kann das
Und
sein?
am Sonntag ist Pokalauslosung, habe ich gelesen.
Also steht wieder einiges an diese Woche. Hat Spaß gemacht mit euch zum
Auch
Start in
wir
die
heute war
Woche.
gut. Ja.
Genau jetzt die Stunde vorher gemacht, das reicht dann auch. In diesem
Perfekt.
Sinne wünsche ich euch
Alle
eine
eine gute Woche.
schöne Woche noch. Macht es gut, bleibt
Macht es
gesund.
besser. Ciao, ciao.
Tschüss.